hereinspaziert, Herr Warnecke.
Nichts lieber als das. Hallo, Herr Flügge.
Herr Warnecke, ich merke, Sie haben gute Laune und es gibt einen sehr guten Grund. Herzlichen Glückwunsch, nehmen heute unsere 40. Episode auf.
Herzlichen Dank und herzlichen Glückwunsch auch Ihnen.
Es gibt viel zu feiern, aber wir müssen auch ein bisschen bilanzieren. Wir blicken ja auf 40 Episoden zurück, die sehr unterschiedlich waren. Wir hatten tolle Gäste und wir hatten auch sehr angeregte bis auch hitzige Diskussionen.
Ja, hat wirklich, muss ich sagen, wenn man zurückblickt, immer Spaß gemacht, sich mit Ihnen zu unterhalten, auszutauschen, ein Gläschen Wein dabei zu trinken. Von den Gästen konnte man schon so einiges lernen.
Können Sie, wenn Sie so zurückblicken, sagen, welches war das schönste Gespräch, was Sie mit den Gästen hatten?
Also ganz ehrlich, bei denen, wenn man überlegt, wer jetzt hier in diesem Podcast alles
schon war. Minister, wir hatten Fraktionsvorsitzende, wir hatten auch nicht nur
Journalisten,
ja, ne? Ja. Also auch unterschiedliche Leute, aber wenn Sie mal so zurückdenken, wo gibt's immer mal so ein Gespräch, wenn Sie mit anderen Menschen über den Podcast sprechen, verweisen Sie dann auf einen bestimmten Gast und sagen, mit dem und dem hätte ich es mir eigentlich anders vorgestellt, aber es ist so gelaufen?
Das habe ich noch nicht gehört. Also die meisten sagen immer, Flügge, was ist denn das für ein komischer Vogel da?
Da habe ich Ihnen aber auch was zu erzählen.
Oh.
Ich soll Sie nämlich schön grüßen.
Von wem?
Von meinen Kindern.
Das freut mich, schön grüßen.
Meine Kinder haben nämlich kürzlich auf meinem Tablet Musik und Hörspiele bei Spotify gehört und dann war das Hörspiel vorbei und es ging auf den Podcast. Und dann haben sie sich zwei Podcast-Folgen von uns angehört und die haben gesagt, der Warnecke, das ist ja ein netter Typ.
Ach, das finde ich aber sympathisch und schöne Grüße von den beiden da.
Ja, und jetzt wird's leider nicht so schön, weil das nächste, was sie gesagt haben, war, sie haben mit mir geschimpft. Nämlich, sie haben gesagt, Papa, du sollst nicht im Podcast über uns reden. Scheinbar habe ich an der einen oder anderen Stelle mal von meinen Kindern erzählt.
Ja, ich weiß zum Beispiel noch, wie Sie erzählt haben, dass Ihre Frau die Heizkörper nicht bedienen kann. Das fand ich auch eindrucksvoll. Der würde ich den Podcast an Ihrer Stelle auch nicht vorstellen.
Gut, ja. Wir verlassen jetzt mal fluchtartig dieses Thema. Aber Sie haben zwei junge Fans, das wollte ich Ihnen kurz mitteilen.
Das freut mich.
Und gleichermaßen muss ich jetzt auch wieder sagen, ich hoffe, dass Sie diese Podcast-Episode nicht hören, weil ich rede ja schon wieder über Sie. So.
Stimmt. Das ist mir jetzt wo Sie es sagen, ja.
Also, um mal das vielleicht auch nochmal nachzuliefern, schönstes Gespräch, dem ich beiwohnen konnte in diesem Podcast, war mit dem Taz-Journalisten Bert Schulz, die Berliner Landespolitik beleuchtet hat. Wir haben das während, glaube ich, des Abgeordnetenhauswahlkampfs gemacht. Das war hitzig, das war aber auch zwischen ihnen beiden in einer konstruktiven und positiven Weise hitzig. Ich kann jeden, der es nicht gehört hat, unserer Zuhörer nur empfehlen, sich da mal reinzuschalten. Es war ein wirklich spannendes Gespräch. Ich bin völlig sozusagen energielos da rausgegangen, weil es irgendwie eine tolle, aber auch konstruktive Anspannung in diesem Gespräch gab. Ich habe mir das neulich wieder mal angehört. Es war richtig schön.
Kann ich mich daran erinnern, war natürlich auch davon geprägt, dass es, glaube ich, fast kein Thema gab, bei dem wir auch nur ansatzweise einer Meinung waren. Spannend ist ja immer, dass gerade mit denjenigen, wo so konträre Positionen stehen, die Sachverhaltsanalyse erstmal ganz sauber und identisch läuft.
Identisch,
das
völlig
war,
identisch.
Genau, dass man also sagt, Mensch, genau, das sind die Probleme, Ursachen sind bekannt. Und dann denkt man, ja, jetzt die Lösung ist doch ganz klar. Und dann kommt immer was völlig Konträres dabei raus. Aber das hat den Podcast, die Folge dann ja auch ausgezeichnet.
Ich kann das sehr empfehlen. Können Sie sich denn noch erinnern, worum es in unserem ersten Podcast ging?
Nein.
Ich möchte Sie verraten, es ging um die sozusagen DNA von Haus und Grund, nämlich es ging um private Vermieter. Und dieser Podcast trägt den Titel Vermieter sind nicht gleich Vermieter. Wir haben also da den Grundstein gelegt für die Differenzierung von Vermietertypen in Deutschland und haben einmal aufgebohrt, was hat es denn mit den privaten Vermietern in Deutschland? Also es klingelt jetzt langsam, ne? Was hat es denn mit den privaten Vermietern in Deutschland?
Das Thema klingelt.
Das Thema sowieso.
Ja, aber klar, aber das ist in der Tat, dass das die erste Folge war. So, ich erinnere mich dran, weil das natürlich auch für uns schon damals, aber auch heute noch immer wieder maßgeblich ist, bei fast allen politischen Aktivitäten, die wir haben, darauf hinzuweisen, dass man die nicht alle in einen Pott schmeißen kann.
Und wissen Sie, ich habe mir die Folge jetzt gerade, bevor wir zusammengetroffen sind, nochmal angehört. Es ging auch ursächlich darum, dass in Berlin zu diesem Zeitpunkt gab es eine hohe Anzahl von Demonstrationen mit dem Titel Deutsche Wohnen enteignen. Also die Stimmung gegenüber Vermietern war in gerade in Berlin eine ganz, ganz emotionale, auch teilweise sehr üble. Ne? Also es wurden da auch Fensterscheiben eingeschmissen und so. Ne? Teilweise sind da Menschen aus der radikalen Szene mitgelaufen. Das war unschön und das ist so übergeschwappt auf ein, als wenn alle Vermieter da irgendwie in einem Topf sozusagen sind. Und sie haben relativ sauber eben ausgearbeitet, wer sind die unternehmerischen Vermieter, die ja nur einen sehr kleinen Anteil ausmachen, wer sind die genossenschaftlichen, bisschen größeren Anteil und wer sind eigentlich die privaten, die ja den größten Anteil unter den Vermietern ausmachen. Und jetzt hat sie in den letzten 2 Jahren super viel getan. Corona-Pandemie, Gebäudeenergiegesetz, sogenanntes Heizungsgesetz, die Grundsteuer. Hat sich denn Ihrer Meinung nach in dieser Zeit auch an diesen Events, in Anführungsstrichen, an diesen Ereignissen, hat sich was am Bild des Vermieters in Deutschland getan?
Also ich glaube, so langsam beginnt sich etwas am Bild zu ändern. Zu sagen, wir haben da schon eine völlige Umkehr erreicht, das haben wir nicht. Wir sehen, dass es hier und da Differenzierung gibt, manchmal sogar zu Lasten von den Privaten. Nehmen wir mal die Grundsteuer. Das Thema dieser Tage, da gibt es ja tatsächlich einen Grundsteuerrabatt für Wohnungen, die im genossenschaftlichen Eigentum stehen. Mhm. Also aus unserer Sicht schlicht eine Unverschämtheit. Warum bitteschön soll der Mieter in einer genossenschaftlichen Wohnung weniger Grundsteuer bezahlen als der Mieter in einer sonstigen, ich sag mal, kirchlichen, privaten oder meinetwegen Wohnung der Deutschen Wohnen? Also insofern, man sieht, da gibt es die Differenzierung, aber die müssten halt noch an ganz anderer Stelle und wesentlich mehr durchgesetzt werden. Ein Beispiel aktuell ist immer wieder das Förderprogramm von Robert Habeck für die energetische Modernisierung oder Heizung. Wir erleben da immer wieder, dass die Geldtöpfe leer sind, weil Unternehmen innerhalb von Stunden Milliardenbeträge abrufen, weil ganze Hundertschaften von Abteilungsmitarbeitern einen Antrag nach dem anderen per Computer stellen und dann ist der Pott dann eben irgendwann leer, zu einem Zeitpunkt, wo ein privater Eigentümer oder Vermieter noch nicht mal davon gehört hat, dass die Pötte wieder aufgefüllt sind.
Ja.
Und hier wäre zum Beispiel auch eine Differenzierung dringend geboten, wenn man es ehrlich meint. Das kann nicht sein, dass man da einen Wettlauf um die Gelder eröffnet, die ein privater Eigentümer, der hier einen Job nebenbei hat, der sich um seine Familie kümmert und der nicht morgen schon als allererstes die Info bekommt. Also das kann nicht sein, dass man das so weiterlaufen lässt.
Ich möchte nochmal einen Schritt zurückgehen, weil die Corona-Pandemie ja ein sehr einschneidendes Ereignis, ja, also solange ich eigentlich denken kann, wir denken können, die...
Na, der Mauerfall vielleicht noch, oder?
Gut.
Also,
gut, aber
zumindest, also das war auch einschneidend.
Das war auch einschneidend, ja, lag dann 30 Jahre nochmal zurück.
Ja. Da waren Sie?
Beim Mauerfall? Ich bin 83 geboren.
Oh Gott.
Ja.
Das haben Sie nicht wahrgenommen.
Ne? Das habe ich schon wahrgenommen, aber sicherlich ist jetzt die Corona-Pandemie auch ein weltweites Ereignis, was jetzt einfach drei, vier Jahre zurückliegt.
Sie waren jetzt alt genug, um die Dimension
so ist es
zu begreifen.
Ja. Gut. Wollen wir jetzt nicht weiter rausarbeiten, aber festhalten. Danke, dass Sie es festgehalten haben. In der Corona-Pandemie herrschte jetzt erstmal große Aufregung. Ja, die Bundesregierung hat wilde Ideen gehabt, es ging um Moratorien und ähnliches. Und Haus und Grund hat sich sehr erfolgreich dafür eingesetzt. Und letztendlich haben die privaten Vermieter in Deutschland sich dafür eingesetzt, dass es einen fairen und sozialen Ausgleich mit Mietern gibt, die möglicherweise durch die Corona-Pandemie in Schieflage gekommen sind.
Ein wunderschönes Beispiel. Hatte ich auch schon wieder ganz verdrängt, wobei ich auch ehrlicherweise sagen muss, dass
Sie sind ja auch schon recht alt. Ne?
Ja, vielleicht ist es Alzheimer, aber ich glaube, ich habe es verdrängt. Schlicht und ergreifend, weil diese Corona-Zeit war wirklich nicht meine Zeit.
Ich bin, glaube ich, auch von keinem irgendwie die Zeit.
Doch den einen oder anderen, der sich da gemütlich eingerichtet hat. Und da gibt es doch irgendwie diesen einen Beamten, habe ich neulich gelesen, der ist zu Beginn von Corona ins Homeoffice gegangen und den hat bis vor 3 Monaten niemanden gesehen. Der ist einfach die ganze Zeit immer zu Hause sitzen geblieben. Das hat er nicht gestört, das war prima, er hatte auch keine Aufgaben und der lief einfach auf der Payroll weiter, bis irgendjemand mal gesagt hat, also wir hatten doch hier vor 6 Jahren, der jemand in diesem Büro saß, wo ist der eigentlich? Also, das mögen Ausnahmeerscheinungen sein. Für mich war das jetzt nicht ganz so angenehm, die Zeit. Ja. Aber das wissen Sie, Sie haben völlig recht. Zu Beginn hat der Deutsche Mieterbund, der ja gerne mal im Lautschreien unterwegs ist, dringend dieses Mietenmoratorium gefordert, weil sonst geben eine Kündigung nach der anderen und der Mieterbund malte so ein Bild, dass im Prinzip Millionen von Mieterinnen und Mietern auf der Straße säßen. Was ein unfassbarer Quatsch. Also das kann man ja gar nicht anders sagen. Und ja, schön, dass Sie das nochmal ansprechen, weil das hat doch die Corona-Pandemie im Positivsten gezeigt. Da gab es keine Kündigung, da gab es keine auf die Straße setzen. Das lief von Seiten der Vermieter und ich glaube auch der Masse der Mieterinnen und Mieter komplett solidarisch, einvernehmlich, gesittet und ordentlich ab. Und wenn man dann, da sieht man, da komme ich jetzt schon wieder auf Betriebstemperatur, diese ewige populistische Hetze des Mieterbundes, die dann auch zu vielen einseitig blödsinnigen Gesetzen führt. Das ist das, was wir eigentlich nicht mehr brauchen. Und das wäre eigentlich eine gute Lektion, die wir aus der Corona-Pandemie noch hätten mitnehmen können.
Also was ich jetzt eigentlich als Lektion aus der, oder worauf ich verweisen wollte, auf die Lektion, die viele Menschen in Deutschland aus der Corona-Pandemie im Bereich Wohnen mitgenommen haben, ist, dass in Krisenfällen oder in potenziellen Krisen, in Zeiten möglicher Verunsicherung, sich tatsächlich die Qualität von privaten Vermietern herausschält, weil es findet ein bilaterales, vertrauensvolles Gespräch statt, ja, auf der persönlichen Ebene, nicht mit irgendwelchen großen Unternehmen, die profitorientiert sind, wo keiner ans Telefon rangeht, die man nicht erreicht, ja, wo man im Zweifel nur mit dem Anwalt kommuniziert.
Und ein Postfach, Postfachadresse auf den Cayman Islands. Sondern es findet
ein einvernehmliches Gespräch unter Menschen statt und man findet immer eine Lösung.
Ich sehe schon, so der Podcast hat langsam bei Ihnen auch abgefärbt. Ne? Sie wissen schon, was richtig ist und was falsch.
Ob ich jetzt quasi weiß, das ist ja eine sehr subjektive Sache, was in Ihrer Welt richtig und falsch ist, möchte ich mal dahingestellt haben.
Sie erzählen es ja jetzt auch so, das finde ich sehr
beruhigend. Ich kann nur sagen, was bei mir aus der Corona-Pandemie im Bereich Wohnen hängen geblieben ist. Das wollte ich jetzt nochmal beleuchten. So. Ähnliches, ich habe es gerade schon angesprochen, ist ja auch eine Lektion aus dem letzten Jahr, 2023. Da hat sich ja nicht nur Haus und Grund, sondern haben sich Eigentümer, also Selbstnutzer und private Vermieter auch wie selten in den letzten Jahrzehnten hervorgetan, nämlich zum sogenannten Heizungsgesetz, Gebäudeenergiegesetz. Ja, es kam richtig zu einer Bewegung in der Bevölkerung, die gesagt hat, das ist uns zu viel, was hier gerade passiert. Und das kann nicht so gegen unsere Interessen, auf Kosten unseres Wohlstands übers Knie gebrochen werden. Und da hat sich doch sozusagen das private Eigentum in Deutschland nochmal sehr positiv gezeigt. Auch im Sinne übrigens der Mieter.
Absolut. Die Meinung teile ich ebenfalls. Es ist, glaube ich, auch ein Punkt gewesen, wo es gar nicht so sehr mehr darum ging, was macht der Staat und wie sehr wird in das private Eigentum eingegriffen, sondern das waren einfach Wolkenkuckucksheime. Dass man etwas unternehmen muss mit Blick auf den Klimawandel, dass man investieren sollte. Das sind ja alles Dinge, die ein Eigentümer weiß. Eigentümer haben ja ihr Vermögen im Prinzip in dieses eine Gebäude reingesteckt. Die sind darauf angewiesen, dass es in einer ordentlichen Umwelt steht, dass es nicht zu Elementarschäden kommt und Starkregen und Hagel. Die wissen ja, wenn sie ihr Vermögen schützen wollen, man muss was machen. Und dass dann als Lösung Gesetze auf den Weg gebracht werden sollen, die so völlig an der Lebensrealität der Menschen, an den finanziellen Möglichkeiten, an den tatsächlichen Möglichkeiten vorbeigehen, weil man eben die Energieversorgung oder die Energie noch gar nicht hat, um zum Beispiel eine Wärmepumpe anzuschließen, weil das Stromnetz das nicht hergibt. Wenn dann sowas kommt, dass dann die Menschen sagen, so bis hier und nicht weiter, das ist, glaube ich, mehr als nachvollziehbar. Und im Übrigen ist es ja auch in einer Demokratie, die ja die Legitimation vom Volke aus herstellt, absolut richtig, wenn die wahlberechtigten Menschen in diesem Land dann sagen, nee, Schluss, das wollten wir nicht von unserer Regierung.
Also im Jahr 2023 war Haus und Grund, waren aber auch die private Vermieterschaft, die Eigentümerschaft, die Selbstnutzer in Deutschland waren eigentlich nie so präsent, wie sie es in den Jahrzehnten davor waren. Vor allen Dingen waren sie nie auch so positiv, was heißt positiv, so real, tatsächlich präsent, wie sie nun mal sind. Wir haben ja viel, und jetzt verweise ich wieder auf unseren ersten Podcast, Vermieter ist nicht gleich Vermieter, da haben wir uns sehr viel über Stigmatisierung von Vermietern unterhalten, ja. Die kommen mit einem Ferrari vorbei und kassieren die Miete in bar ab, ja, das sind alles Abzocker, da wird immer nur erhöht und also ne, mit bösen Unterstellungen, mit Stigmatisierung. Klar, es gibt immer schwarze Schafe, überall gibt es schwarze Schafe.
Ja, klar.
Haus und Grund empfiehlt ja auch sozusagen, gegen die vorzugehen. Ja, es gibt die Mieterberatungsstellen, die sollen auch alle genutzt werden, aber letztendlich geht es einfach gegen eine Stigmatisierung. Und ich habe jetzt mal anlässlich auch unserer Folge und dem Rückblick auf die erste Folge einen Bericht aus dem Report München hervorgeholt. Der Bayerische Rundfunk hat kürzlich eine Sendung veröffentlicht. Und mit der Überschrift, das erlebt Haus und Grund ja in seiner Medienbeobachtung auch viel seltener, aber jetzt immer häufiger. Es geht, Überschrift, um die Sorgen und Nöte von Kleinvermietern. So.
Ja, und, ein absolut empfehlenswerter Beitrag. Wenn ich richtig informiert bin, ist auch in der Mediathek.
In der Mediathek abrufbar. Es gibt auch ein Report Skript München zum Durchlesen, eine Artikelform.
Ja, also es freut mich sehr, das ist ja auch die Erwartung, die man an den öffentlich-rechtlichen Rundfunk hat, dass er eben verschiedene Themen von allen möglichen Seiten her beleuchtet. Und das ist genau hier geschehen, auch in einer wirklich sachlich ruhigen Art und Weise. Das ist ein Beitrag, der auf den Punkt ist und der eben zeigt, ich glaube, das kommt da sehr gut bei raus, dass wenn man das Mietrecht immer nur mit Blick auf den, das betrifft ja auch nicht gerade alle Mieter, sondern den einen bösen Vermieter, der vielleicht unternehmerisch tätig ist, denkt, dann kommen viele andere Vermieter unter die Räder. Und das führt dann letztlich dazu, auch dies lässt der Beitrag erkennen, dass eben der ein oder andere sagt, dann vermiete ich nicht mehr. Oder in diesem Beitrag ist zum Beispiel zu sehen, dass ein Haus später als Ferienwohnung genutzt wird, weil die Vermieterin
weil sagt, die reguläre Vermietung eingestellt wird.
Sie können nicht mehr. Und so gibt es immer weniger Wohnungen. Und das ist doch ein riesenhaftes Problem.
Genau, Sie sprechen...
Das ist der... Wenn wir Vermieten so unmöglich machen und den Vermieter so gängeln, dass er am Ende des Tages die Wohnung als reguläre Mietwohnung ganz legal vom Markt nimmt, ob nur die Einstellen, Ferienwohnung, Verkauf an Selbstnutzer, ist alles egal, dann muss man sich nicht wundern, wenn immer weniger Wohnraum zur Verfügung steht. Und das wäre ein Traum, wenn das wenigstens mal ins Bewusstsein der Politik dringt. An Zurückschrauben wage ich ja gar nicht zu denken, aber wenn die zukünftigen Gesetze wenigstens mal anders überlegt werden. Und da muss man auch sagen, es sind ja noch welche in der Schublade der Ampelkoalition, die auch gefühlt aus einer völlig anderen Zeit ideenmäßig kommen. Die sind nämlich 4 oder 5 Jahre alt. Jetzt können wir nur hoffen, dass sie in einer Schublade drin bleiben und nicht noch durch den Bundestag.
Also Sie sprechen einen wichtigen Punkt an. Für mich war ehrlich gesagt auch dann letztendlich der Punkt, dass zwei Protagonisten, also zwei Menschen in diesem Film, die Kleinvermieter sind, gesagt haben, ich stelle die Vermietung ein, beziehungsweise ich wandle um als Ferienwohnung, habe ich als Bankrotterklärung eigentlich vor dem System wahrgenommen. Es gibt aber einen ganz anderen, noch zweiten Aspekt in diesem Film und da haben Sie, glaube ich, Zahlen zugeliefert, der Verband hier Haus und Grund, gibt nämlich eine aktuelle Vermieterbefragung, das ist so ein bisschen das Stimmungsbarometer der privaten Kleinvermieter in Deutschland, das erheben Sie jedes Jahr. Und in 2023 haben die Befragten, das ist eine repräsentativ ausgewählte Gruppe der privaten Vermieter, angegeben, dass 19% von ihnen mit der Vermietung Verluste machen.
Ja.
35% vermieten kostendeckend. 12% wissen das gar nicht. Das wäre ja auch, also, aber klar, dann ist es einfach.
Surreal, ne? Aber ja.
Naja, aber ich finde es gar nicht so surreal, weil ich glaube, manche Menschen machen dann einfach auch die Augen davor zu, wenn sie wissen, dass es nicht so.
Das könnte sein,
ja. Ne, dass es nicht so gut läuft. Und nur ein Drittel, also 34%, ein Drittel rund, machen damit Gewinn. Und häufig sind das eben im Jahr nur wenige 1.000 Euro Überschuss, die ja noch versteuert werden müssen und. Also, das Vorurteil, der Vermieter würde den Mieter sozusagen wie eine Zitrone ausquetschen, das mag vielleicht gerade im Bereich der unternehmerischen Vermieter, der börsennotierten AGs, der ausländischen Hedgefonds stimmen. Aber die privaten Kleinvermieter, und da muss ich sagen, hat sich möglicherweise, dreht sich da so langsam in unserer Gesellschaft das Bild, das wird doch durch diese Zahlen doch sehr klar manifestiert. Und das ist erfreulich.
Die Faktenlage ist, ich sage es mal, erschütternd, aber es ist erfreulich, dass diese Fakten in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden. Jetzt kommt der Moment, wo wir darauf setzen müssen, dass die Politik das zur Grundlage aller ihrer Überlegungen macht. Darauf wird es ankommen, dass man diese Realität wahrnimmt, wenn man Gesetze auf den Weg bringt. Insofern auch wenn das sehr, sehr ernüchternd ist, wenn man das hört, dass ja knapp 20% noch Verluste einfahren. Das ist bitter, das muss sich für die verbessern und da müssen wir dringend umstellen und wieder ökonomisch denken. Nämlich dergestalt, dass nicht bei der mietrechtlichen Regulierung nur Mieterschutz an erster Stelle steht, sondern dass auch die Bewirtschaftung der Immobilie eine Grundvoraussetzung ist, die das Mietrecht berücksichtigen muss. Denn wenn man diesen Interessenausgleich nicht hat, wird man weniger Mietwohnraum haben. Manchmal habe ich den bitteren Eindruck, dass der eine oder andere, der vorgibt, er wolle was für Mieterschutz tun, eigentlich das beabsichtigt. Denn letztlich ist die Konsequenz aus diesen Zahlen, dass es den Mieterinnen und Mietern schlechter geht, ganz bitter. Und wenn die unzufrieden sind, kann man natürlich Wählerstimmen gewinnen. Ich hoffe nicht, dass das die Motivation ist, aber bei dem einen oder anderen wird es vermutlich so sein.
Kommen wir noch zu einem weiteren, auch ganz erfreulichen Fakt, nämlich seit dem vorletzten Jahr gibt es immer mehr Haus- und Grundmitglieder. Es gibt Rekordzuwächse. Die Menschen haben aber natürlich auch infolge des erhöhten Regulierungsdrucks, der von der Politik ausgeht, wir haben über das Heizungsgesetz ausreichend philosophiert und diskutiert, aber die Beratungen sind voll bei Haus und Grund, die Seminare sind voll, sie haben immer mehr Mitglieder, das ist auch ein Grund zu feiern.
Ein lachendes, ein weinendes Auge. Wir freuen uns natürlich, dass der Verband helfen kann, dass wir Eigentümerinnen und Eigentümer für den Verband gewinnen, dass wir beraten können, dass wir vielleicht auch Sorgen und Nöte nehmen können, dass wir dabei helfen können, dass die Bewirtschaftung der Immobilien für die Privaten sich dann auch rentiert und Immobilieneigentum vielleicht auf die Art und Weise auch weniger stigmatisiert ist. Dass man, wenn man sich vielleicht untereinander dann auch kennt als Eigentümer, auch mal wohlfühlt und über seine Immobilie reden kann, ohne dass man belächelt oder vielleicht gar angepöbelt wird. Also das ist alles schön. Es wäre natürlich nur noch schöner, das sage ich ganz offen und ehrlich, wenn das Immobilieneigentum nicht so unter Druck stünde, dass es eben nur mit Hilfe und Beratung geht. Das wäre der Idealfall. Das ist ja auch das, was wir regelmäßig einfordern von der Politik, dass die Gesetze so geregelt sein müssen, dass der ganz normale Eigentümer, die ganz normalen Bürgerinnen und Bürger damit klarkommen, ohne dass sie Beratung benötigen. Aber solange das nicht so ist, übernehmen wir die Unterstützung und Hilfe gerne, erklären wir gerne, was zu tun ist und hoffen dann eben auch, dass die Menschen Freude am Eigentum haben und vor allen Dingen, dass es sich wieder mehr Menschen leisten können, Eigentum zu bilden. Ja,
wichtiger Punkt.
Trotz steigenden Gehältern und höheren Abschlüssen ist die Möglichkeit ja gerade für jüngere Leute in den vergangenen Jahren immer schwieriger geworden, einem Immobilieneigentum zu bilden. Und wir tun alles dafür, dass sich das in Zukunft wieder verändert. Denn, das muss man auch sagen, die letzten Jahre haben dazu geführt, dass die Wohneigentumsquote in Deutschland stark gesunken ist, um fast 5 Prozentpunkte. Und da hoffen wir sehr, dass sich das umdreht. Ein Land von Eigentümern ist ein Land voller Menschen, die an ihre Stadt, an ihre Gemeinde gebunden sind, die dort investieren, die die Natur dort erhalten wollen, die sich darum kümmern, dass Elementarschäden nicht eintreten, weil man den Klimawandel einbremst. Das ist so gut, wenn man diese Bindung hat. Und ich würde es allen Menschen hier wünschen, dass sie ihre eigenen 4 Wände haben.
Herr Warnecke, wir ziehen ein kurzes Fazit. Mehr als 140 Jahre Haus und Grund Deutschland. Ein Rekordwachstum in den letzten Jahren. Fast 1 Million Mitglieder, 900x-tausend. Also wir steuern auf die Million zu. 40 Folgen. Hoch die Tassen, oder?
Ja, da haben Sie recht. Was trinken wir heute Abend? Dann doch endlich mal ein Bierchen?
Champagner. Wobei ich sagen muss, ich trinke lieber deutschen Sekt.
Ja, oh, jetzt probieren Sie noch die Kurve zu kriegen. Ja. Da hat sich der Bewohner von Berlin-Mitte wieder verraten. Rüber in die Champagner-Bar gehen.
Nee, also ich...
Also da gehen wir jetzt mal ein ordentlich herbes, friesisches Bier trinken. Ich würde einen Jever vorschlagen.
Jever?
Ja, gut gekühlt. War das Werbung? Ja, ne? Egal, macht nichts. Schmeckt gut.
Schmeckt gut.
Ja.
Herzlichen Dank.
Ich danke Ihnen, Herr Flügge.